In Barcelona nennt man es taktischer Urbanismus, weil es gar nicht darum geht, die alte Stadt zu überformen, sondern Taktiken zu entwickeln, wie man das Klima in den alten Städten kanalisiert, ordnet oder verbessert.
Hallo und willkommen zum Morgenbau, dem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu dieser neuen Folge. In dieser Folge geht es um einen historisch bedeutenden Platz in Wien und die Frage, wie sich Klimaschutzmaßnahmen mit Denkmalschutz vereinen lassen. In Wien ist darüber eine heftige Diskussion entbrannt, weil hier im historischen Zentrum der Stadt ein Platz klimafit gemacht werden soll, und zwar der Michaelerplatz. Das ist ein eigentlich steinerner Platz, der eben jetzt begrünt werden soll. Für alle, die Wien nicht so gut kennen, am Michaelerplatz liegt das berühmte Loshaus, die Michaelerkirche und das halbrunde Eingangsportal zur Hofburg. Hier kreuzen sich die Ströme der Touristen und Touristinnen, die Richtung Hofburg wollen, mit Autos und Pferdekutschen, die um eine kreisrunde Platzmitte geführt werden. In der Platzmitte befindet sich eine archäologische Ausgrabung, die Hans Hollein in den 1990er Jahren gestaltete und die auch inzwischen unter Denkmalschutz steht. Auf diesem Platz werden nun Bäume gepflanzt, es kommt ein anderer Bodenbelag, es wird neue Möblierungen geben und ursprünglich waren auch Wasserspiele geplant. Die Befürworter der Umgestaltung argumentieren mit Klimaschutzmaßnahmen. Die Kritiker sprechen von einer Zerstörung des historischen Ensembles. In einem offenen Brief an den Wiener Bürgermeister heißt es, niemand würde auf die Idee kommen, auf der Piazza Navona in Rom, der Grand Place in Brüssel oder auf dem Domplatz in Salzburg Bäume zu pflanzen. Unterzeichnet haben diesen Brief inzwischen über 400 Personen, darunter namhafte Experten und Expertinnen aus dem In- und Ausland. In dieser Folge spreche ich mit der Wiener Landschaftsarchitektin Maria Auberg. Wir sprechen über die Klimaschutzmaßnahmen am Michaelerplatz und generell darüber, welche Taktiken wir brauchen, um das Klima in unseren Städten zu verbessern. Maria Auberg führt gemeinsam mit ihrem Mann das Atelier Auberg und Karasch Landscape Architects. Sie war Professorin in München und ist derzeit als Expertin auch immer wieder in den Diskussionen rund um die Umgestaltung des Michaelerplatzes eingebunden. Erst kurz vor unserem Gespräch war sie bei einer Gesprächsrunde bei der verantwortlichen Stadträtin Uli Siemer. Obwohl die Bauarbeiten längst im Gange sind, versuchen die Kritiker und Kritikerinnen nach wie vor ein Umdenken zu bewirken. Ich bin mir sicher, dass solche Diskussionen in Zukunft öfters an vielen anderen Orten und in anderen Städten geführt werden. Bevor wir in das Gespräch mit Maria Auberg reinhören, möchte ich deshalb noch ein paar Personen zu Wort kommen lassen, die den offenen Brief an die Stadtregierung mit unterzeichnet haben. Die Stimmen sind nicht original, sondern von der KI gesprochen. Als erstes Akos Morawanski, emeritierter Professor ETH Zürich.
Ich finde den Vorschlag zum Greening des Michaelerplatzes völlig verfehlt. Weil eine solche Umgestaltung die Identität eines der einprägsamsten europäischen Plätze zerstören würde. Ich bezweifle auch, dass es zur klimatischen Sanierung der Innenstadt wesentlich beitragen würde. Ich sehe den Plan eher als Greenwashing, als einen Beitrag zur Klimafitness.
Landschaftsarchitektin und Uniprofessorin Lili Litschka.
Ich unterstütze die Initiative SOS Michaelerplatz und plädiere für die Entsiegelung des Heldenplatzes und die Wiederherstellung dieses Gartendenkmals.
Und jetzt hören wir, was Maria Auberg dazu sagt. Frau Auberg, wir sind in Ihrem Atelier in der Bernhardgasse, mitten in der Stadt. Draußen ist es über 30 Grad und wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass da eine Baustelle vor Ihrer Haustür ist, wo gerade Bäume gepflanzt werden. Wie hat sich das Stadtbild hier verändert vor Ihrer Tür in all den Jahren, die Sie hier drin sind?
Ja, herzlich willkommen. Wir befinden uns hier in einem Haus aus der Biedermeierzeit. In den letzten 100 Jahren war das eine Straße der Werkstätten, der Kunsthandwerker, der Goldschmiede und Bronzearbeiter. Es ist bekannt als Brillantengrund, weil hier auch die Luster montiert worden sind und die Straßen voller Scherben waren. Aber es ist eine Veränderung eingetreten. Der 7. Bezirk ist heute ein quicker, lebendiger Ort für Kreative. Und wir haben das Glück, dass wir hier in einem stillen, ruhigen Teil der Stadt leben und arbeiten können.
Gerade an so einem Tag wie heute merkt man eben, dass die Stadt schon sehr aufgeheizt ist. Und ich nehme an, das ist auch einer der Gründe, warum man auch jetzt hier eine Bepflanzung macht vor dem Haus. Haben Sie sich da engagiert oder ist das einfach passiert?
Diese Initiativen sind von dem Bezirksvorsteher Markus Reiter ausgegangen, der schon seit einigen Jahren im 7. Bezirk von der Neubaugasse über die Zollergasse bis jetzt hier in diesem Quartier über die Bernhardtgasse, also klimafitte Straßengestaltung, initiiert hat. Wir haben das Glück, dass in der dichten Stadtstruktur der Biedermeierzeit Innenhöfe angelegt wurden und sind auch hier über die letzten 100 Jahre mit diesem Bild von innen und außen, von dem Leben hinter den Fassaden konfrontiert gewesen. Die Straße war die Straße für das Geschäft, für die Bewegung, für die Mobilität. Und wir haben jetzt durch den anstehenden Thematik des Klimawandels vollkommen neue Herausforderungen. So ist es also in vielen anderen Bezirken in Wien und auch in anderen Städten ganz klar, dass die Straßenverwaltungen sich neue Konzepte vornehmen müssen und für Schatten sorgen müssen. Und Baumpflanzungen der Stadt sind ja an und für sich das Programm der Zukunft, das muss sein. Jedoch ist da die Frage, wie und wo und wer plant und warum, auch noch nötig zu wissen.
Genau, da können wir eigentlich gleich zum Michaelerplatz kommen. Ein Thema, über das ich gerne mit Ihnen sprechen möchte. Der Michaelerplatz soll klimafit werden. Man wird da Bäume pflanzen, man will da Wasserspiele machen, die Bauarbeiten sind schon im Gange. Und die Frage ist ja, wie man generell mit den öffentlichen Räumen in der Innenstadt umgeht in den Zeiten des Klimawandels.
Bei der Fragestellung rund um den Michaelerplatz, und diese Fragen ziehen sich ja über die letzten Jahre, stellt sich schon die Frage in der Kollegenschaft, wer plant die Stadt? Gibt es Konzepte, gibt es Rahmenbedingungen, mit denen für den Klimawandel vorgesorgt werden kann, dass die öffentlichen Räume, die Straßenwege und Plätze der Stadt in Zukunft weiter bepflanzt werden können? Und diese Konzepte sollten auch der Öffentlichkeit bekannt sein. Ich habe lange in Deutschland gearbeitet, ich habe in München eine Professur gehabt, unterrichtet und viele Projekte mit meinem Mann in Deutschland machen können. In deutschsprachigen Ländern ist es ganz üblich, dass die Stadtverwaltungen Konzepte auch online stellen und durchaus auch bekanntermaßen nach einem gewissen Regelwerk vorgehen, wie sie die Stadt bepflanzen. Und die Forderung hier in Wien von vielen Kolleginnen und Kollegen ist, dass es solche Regelwerke für die Begrünung der Stadt geben muss.
Jetzt möchte ich doch nochmal erklären, unseren Hörer und Hörerinnen erklären, was war am Michaelerplatz geplant und warum hat das dann einen Aufschrei von Experten und Expertinnen hervorgerufen, die gesagt haben, so kann man das nicht machen.
Gerne kann ich Ihnen meinen Wissensstand sagen, aber ich habe erst vor 2 Wochen erfahren, dass das Projekt länger als 4 Jahre bereits in Arbeit war, die derzeitige Stadträtin ein Projekt übernommen hat mit einer Platzgestaltung, die durchaus in ihrer Erscheinung an einen fließenden Raum einer Straßengestaltung der Vorstadt erinnert. Das heißt, eine Menge grüne Akzente, Sitzbänke, Sprudeldüsen, Kinderspiel und Pflanztöpfe. Vor dem Loshaus offenbar mehrere Pappelpflanzungen und Sprudeldüsenspiele. In diesem letzten Jahr formte sich eine Initiative SOS Michaelerplatz aus Fachleuten, professionellen Kollegen aus Denkmalpflege, Architekturgeschichte und Architektur. Und in dieser Gruppierung wurde ein offener Brief an den Bürgermeister geschrieben mit etwa 450 Unterschriften aus dem In- und Ausland von hochkarätigen Spezialisten. Dieser leider nicht beantwortete Brief beinhaltete, wie kann das weitergehen? Wie wird das Konzept für die gesamte innere Stadt weitergehen? In einem Gespräch letzte Woche hat Frau Stadtrat Zimmer zugestimmt, dass eine Nachdenkpause gar nicht möglich ist, weil die Baustelle bereits läuft, aber hat eine doch qualifizierende Abänderung des Projekts akzeptiert. Und in diesem Falle wird es also kein Sprudelspiel geben. Es werden also die Möblierungen und vor allem auch die Beleuchtungskörper überplant werden. Und die Baumgruppe inmitten der archäologischen Grabung wird ebenfalls durch eine andere Baumart realisiert werden.
Aber es war ja die Kritik auch, dass man, wenn man auf diesem Platz jetzt Bäume setzt, dass man sozusagen die Blickachsen stört und dadurch auch die Erscheinung des Platzes wesentlich verändert. Müssen wir das jetzt heute machen, weil es jetzt einfach wärmer ist?
Offenbar. Diese Fragen wurden lang und ausführlich diskutiert, aber die Anwesenden und Zuständigen der Stadtverwaltung waren der Meinung, dass ein Zeichen gesetzt werden müsste, dass die Baumgruppe in der archäologischen Zone eine symbolhafte Setzung ist. Meine persönliche Meinung war anders. Ich meine, dass es hier eigentlich in Zukunft um Entscheidungen gestalterischer Art geben muss, wo die richtige Verteilung von Licht und Schatten in der Stadt stattfindet und dass ein Ort wie der Michaelerplatz nicht unbedingt als eine symbolträchtige und historisch bedeutende Örtlichkeit dazu geeignet ist, ein Fanal für den Klimawandel zu bilden.
Aber ich frage jetzt noch mal nach diesem Mehrwert von diesen Bäumen. Also ja. Ist es ein Zeichen einfach, wir als Stadt machen jetzt was gegen den Klimawandel?
Oder die drei ist es Bäume wirklich, retten nicht die Stadt.
Und sie, ich meine, der Schatten, den die Bäume spenden, für wen ist der dann? Ich meine,
auch das ist die Frage. Es ist das die deutlich und von nicht von mir, sondern von einer anwesenden Architektin gesagt worden, wenn wir die Wurstsemmel essen wollen und die Cola-Dose in der Hand haben, machen wir das am Michaelerplatz oder machen wir das noch in anderen Gegenden der Innenstadt?
Ich meine, es ist ja 5 Minuten entfernt, ist der Burggarten, der Volksgarten. Also man hat ja genug Grünflächen, wo man... Dann
aber
auch.
Das war wirklich eine heftige 1,5 Stunden im Büro der Stadträtin Zimmer.
Und im Endeffekt, würde ich sagen, hat jetzt mal die Bemühungen, die Stadt zu kühlen, gewonnen gegen...
Nein, noch nicht.
Nein.
Also ich glaube, dass es um Konzepte geht und dass es um Rahmenbedingungen geht und dass sich die Dienststellen, so heißt das ja bei uns in Wien, die Abteilungen, also es geht darum, dass die Abteilungen, die für die Straßengestaltung für die Stadtkultur im öffentlichen Raum zuständig sind, Programmierungen haben sollten, so wie ein Materialhandbuch, in welchen Gebieten der Stadt ist welche Art von Gestaltung sinnvoll. Und wenn das in eine gewisse Klassifizierung kommt, könnte man in Zukunft solche Aufregungen minimieren. Denn ein Großteil der Bevölkerung hat bereits verstanden, für Pessimismus ist es zu spät. Das ist ein Zitat von Frau Kromp, einer ganz tollen Klimaforscherin. Wir müssen etwas tun. Wenn wir unser Leben in der Stadt aktuell fit machen wollen, man weiß aus der Wissenschaft, wir werden das Klima von Neapel 2040 hier in Wien haben. Und wenn wir dafür vorsorgen wollen, dass die heißen Sonnentage, die immer mehr werden, für die Menschen eine große gesundheitliche Belastung sind, minimiert, unterstützt, gefördert mit Schattenwirkungen, das Klima reduziert bekommen, sind wir gut unterwegs.
Sie haben gerade von so einem Werkzeugkoffer gesprochen. Gibt es das oder haben andere Städte das? Was ist das zum Beispiel?
Wir können ganz in der Nähe von uns die Stadt München als Beispiel heranziehen. Dort hat man bereits 2021 ein Konzept für die historischen Grünflächen der Innenstadt entwickelt. Wir können genauso gut auch die Städte wie Paris oder Barcelona betrachten, wo man seit mehreren Jahren in Barcelona das Rastersystem von Cerdà zu nachbarschaftsorientierten Begrünungsinseln umformuliert. Ein wunderbares Projekt, das sich also doch auch jetzt gut schon sehen lassen kann. In Barcelona nennt man es taktischer Urbanismus, weil es gar nicht darum geht, die alte Stadt zu überformen, sondern Taktiken zu entwickeln, wie man das Klima in den alten Städten kanalisiert, ordnet oder vielleicht verbessert.
Das heißt aber, es geht ja generell, ist es ein Paradigmenwechsel, den man im Umgang mit dem öffentlichen Raum beobachten kann, der auch notwendig ist. Wie beobachten Sie das, oder wie beurteilen Sie diesen Paradigmenwechsel?
Die Beobachtung der Veränderungen der öffentlichen Räume ist ein Geschenk der Zeit. Ich habe mit meinem Studienzeit mich schon mit Stadträumen, Stadtplätzen beschäftigt. Und wenn ich eine kurze Zusammenfassung anhand unserer Stadt Wien hier machen kann, dann war nach 45 eine große Aufbruchzeit. In der Zeit des Wiederaufbaus hat man die Zäune der Wiener Stadtparke weggeflext. Das war ein Gemeinderatsbeschluss auf Initiative der KPÖ. Die alten Gitter sollten rausfliegen. Es entstanden fließende Gartenräume. Wir haben in den Parkanlagen der 60er und 70er Jahre, wie es eben auch der Donaupark war, die große internationale Gartenschau, manifesthafte Gestaltungsarbeiten erleben können. Große internationale Teams haben hier auch gewirkt und Projekte mitgeliefert. In den Begrünungen von Promenaden, von Wegen, die Überarbeitung der Landschaftsräume wie der Wienerwald oder das Wienerberggelände, das waren die Themen der 70er Jahre. Hier hat man mit der Ökologisierung der Stadt, Stadtökologie ist so eine Art Manifestthema dann gewesen, auch Räume entwickelt, die einen robusten und landschaftsnahen Charakter hatten. Jetzt, in den 2000er Jahren, hat sich eine andere Blickrichtung entwickelt. Denn es ist leider kein großer neuer Park in Wien entstanden. Es fehlt uns an den großen weitläufigen Grünflächen. Diese werden in den letzten 20 Jahren zumeist auch getriggert durch den Wohnbau in den Außenbezirken und an den großen neuen Wohnbauvierteln entwickelt. Wenn Sie sich heute das Projekt Neue Mitte Nordwestbahnhof ansehen, dann ist das total state of the art. Das Konzept war von Enchanterre, einer Gruppe aus Paris, die zusammen mit den Architekten Fleisch-Strerowitz also hier ein Konzept entwickelt haben. Man wollte die verwilderten Bahngleisflächen erhalten und eben nicht alles umschneiden und künstlich neu pflanzen, sondern mit den vorhandenen Landschaftsteilen eine für alle Bewohner nützliche Grünfläche anlegen. Und das, glaube ich, ist heute eine der schönsten Projekte, die wir jetzt in Wien betrachten können, besuchen können.
Ich habe es mir selber noch nicht angeschaut, aber ich habe mit einem Kollegen von Ihnen vor kurzem gesprochen und er meinte, dass diese Verwilderung in der Stadt nicht so ganz aufgeht, weil es war ein verwildertes Gelände und diese Wildheit wollte man erhalten. Und die Frage war ja, ob das in der Stadt überhaupt gelingen kann.
Ich glaube, das erste Thema, das das Architekturbüro hatte, war, die tätigen Teams von der Pflege und Erhaltung der Wiener Stadtgärten zu motivieren, dass Verwilderung ein Teil unseres Lebens ist und schön sein kann. Also wir müssen auch drüber nachdenken, was Schönheit bedeutet. Das Naturschöne als Ausdruck, das kann man von Caspar David Friedrich oder dem Maler Turner, sicher begreifen, dass auch freie Landschaftsteile eine naturschöne Qualität haben. Und das benötigt aber jetzt Kollegen und Leute, die vielleicht in dieser Sache Überzeugungsarbeit machen, wie kann heute eine robuste Grünfläche ausschauen. Wenn wir den großen in Berlin vorhandenen Gleisgeländepark ansehen, dann wurde das von der Stadtgesellschaft sofort akzeptiert. Ein wunderbares Projekt, das topfit ist für die Stadtgesellschaft von heute.
Sie haben gerade von Naturschönheiten gesprochen. Das Verständnis von Schönheit verändert sich ja auch. Sie haben aber eben auch gesagt, es ist ein Geschenk unserer Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht können Sie das nochmal, warum es das jetzt genau ist. Also die Möglichkeit, jetzt die Stadt weiter zu verändern.
Die Transformation der Städte basiert ja auf ökonomischen Veränderungen. Wir haben die Dramatik der Kriege, wir haben die Dramatik der Wirtschaftseinbrüche, aber wir haben auch neue Lebensprogramme, die daraus entstehen können. Und gerade jetzt in einer Zeit des Wandels, des Prekariats, der Arbeitslosigkeit, ja, die Freiräume, das ist der Platz, der uns allen gehört. Die Naturräume einer Stadt, das ist der Platz, wo wir uns aufhalten wollen. Die Schwierigkeit in der Covid-Zeit war ja, dass leider die Verwaltung der Bundesgärten die großen Parke geschlossen hatte. Und viele, die im zweiten Bezirk leben oder in Hietzing leben, die wollten Schönbrunn besuchen oder Augarten und es war zugesperrt. Das hat viel Unmut erregt, weil die öffentlichen Räume der Stadt, die Plätze, die Parke sind der Chancenbereich, wo sich Menschen für Freizeitgestaltung aufhalten können. Dazu kommt natürlich die Stadthygiene und die Gesundheitsfragen, die auch dadurch unterstützt werden, dass wir in unserer Zeit Sport- und Spielplätze haben, also sich auch die Menschen reichlich bewegen können. Und für die Zukunft und für das, woran wir jetzt arbeiten müssen, brauchen wir Bewegungsräume. Wenn Sie Gelegenheit haben, besuchen Sie unbedingt den Helmut-Zilk-Park im Sonnwendviertel, der von einem Schweizer Team entwickelt wurde. Guido Hager, ein sehr bekannter Schweizer Kollege, hat hier einen sportlich orientierten Park gemacht mit großen Spiel- und Sportanlagen, weil für die vielen Bewohner vom Sonnwendviertel das genau noch der wichtige Beitrag war.
Ja, es ist ein toller Park, der auch viel genutzt wird und wie Sie sagen, Fußball, Klettern, alles, ja. Also so, aber undefiniert. Mir kommt das eher so, also das finde ich das Schöne, dass man nicht sagt, da hat man jetzt den Ballspielplatz und da hat man den anderen Spielplatz, sondern es sind eigentlich große, weite Flächen, die halt irgendwie von den Bewohnern bevölkert werden und genutzt werden.
In der zeitgemäßen Gestaltung spielen flächenhafte Entwürfe eine Rolle, nicht mehr der gestylte Rasen und der gerade Weg, sondern es sind mehr Gruppierungen, es sind mehr Gehölzgruppierungen oder Intarsien von Gräserflächen und eine große Veränderung unserer ästhetischen Erscheinung war eben die Entscheidung zum Gräsergarten. Das hat auch ganz viel mit Pflege und Erhaltung zu tun, aber auch, dass der Blick auf Gräser im Wind wunderbar ist. Und wir haben einfach damit auch im späten Jahr, also zwischen August und Dezember, immer noch was toll anzuschauen.
Also entlang der Straßen, die Beete, die waren ja früher immer ganz akkurat gepflegt und jetzt wächst da was und es ist irgendwie viel wilder geworden und lebendiger. Also der Umgang auch mit den Pflanzen und wie man das dann gestaltet.
Das Besondere an unseren Stadtgärtnern in diesem Jahrzehnt ist, dass sie ein Farbkonzept für die Straßen und Plätze entwickelt haben, ein Bepflanzungskonzept, sodass wir uns geradezu an Straßen nach Farben freuen können. Wenn Sie heute die Thalierstraße fahren, ist jetzt im Mitte Juli ein goldgelber Pflanzensaum zu sehen, mit robusten Stauden, die Schafgarbe, der Sonnenhut, ähnliches. Und man freut sich geradezu auf die Länge dieser Straße, da das Blütenbild so reichhaltig geworden ist. Das ist eine wunderbare Entwicklung, die die Stadtgärten verantworten. Ich wollte auch deswegen zuvor über den Michaelerplatz gar nicht im Detail über die Gestaltung sprechen, weil ich glaube, dass es an anderen Stellen der Stadt weitaus sinnvoller ist, klimafitte Bepflanzungen zu machen und die Beispiele der großen Ausfallsstraßen hervorragend gelöst sind. Also wir haben jetzt mit den Baumpflanzungen in die großen Außenbezirke hinaus auch eine Leistung, die das Leben dort besser macht.
Sie haben vor kurzem einen Vortrag bei den Wiener Vorlesungen gehalten. Der Stadtraum steht unter Druck. Und da haben Sie auch eben am Beispiel von Hamburg, wo Sie ja auch aktiv sind, dieses Thema Ausfallstraßen erklärt. Ich wusste jetzt nicht, dass es in Wien schon gut gelöst ist.
Wir haben in vielen europäischen Großstädten als Grundsystem einer Stadt ein Sternsystem. Und daraus lässt sich auch oft das Wachstum einer Stadt erkennen, dass man also richtig an den Straßenfassaden das Wachstum der Stadt auch ablesen kann. Die Form der Häuser ändert sich. Und im 19. Jahrhundert war es schon üblich, das hieß damals Stadtverschönerung, Baumpflanzungen zu machen. Jedoch im späten 20. Jahrhundert hat man oftmals in der Hauptsache Grünplätze geschaffen, aber nicht die Straßen qualifiziert. Und hier haben sich jetzt in manchen deutschen Städten, kann man das als Vergleich darstellen, die umfangreichen Straßenbepflanzungen als ein Beitrag herausgestellt, weil damit auch für das Stadtklima eine bessere Klimatisierung möglich wird.
Das heißt, es gibt dann so Grünachsen in die Stadt, wodurch dann auch das ganze Klima sich verbessert.
Naja, es ist in der Hauptsache die Frage der Staubbildung. Mhm. Wir haben in den Städten durch die Industrialisierung eine ganz heftige Feinstaubbildung. Das kann man auch Acid Rain nennen. Wenn es regnet, liegt die Sache dann am Boden. Aber um die Staubbindung herbeizuführen, ist die Pflanzung von Gehölzgruppen wichtig, von Baumreihen und Ähnlichem mehr.
Hat sich bei der Auswahl der Pflanzenarten, auch Baumarten, hat sich ja durch die trockeneren und heißeren Sommer ja wahrscheinlich auch was geändert?
Aber ja, enorm. Das ist ein tolles Thema. Wir können auch hier in unserem Büro Listen vergleichen, weil wir natürlich durch unsere Arbeit schon länger tätig waren, dass die Stadtverwaltungen einem Pflanzlisten geben, welche Bäume sind empfehlenswert für die Standort. Und es ist schon ein Unterschied, ob Baumarten für Graz, für Linz oder für München auszuwählen sind. Und in den ersten Jahren meiner Arbeit in Deutschland hat man sehr oft Robinien gesetzt. Das würde man jetzt hier in unserer Region gar nicht mehr so oft machen, weil die halt auch gerne wuchern und Ableger bilden. Aber in der derzeitigen Situation und gerade jetzt durch die Erkenntnisse, die die Baumschulisten auch haben und die die Baumpfleger haben und die Leute, die auch mit dem beschäftigt sind, wie sie die Bäume auch in nächsten 20 Jahren also weiter am Leben erhalten können, hat sich doch der Blick sehr stark auf die amerikanischen und australischen Gehölze gewendet. Und man hat also heute durchaus mit dem Blasenbaum oder dem Zürgelbaum oder der Gledicie, also eigentlich die am meisten im Moment gewählten Baumarten.
Sehr spannend.
Ja, das hat mit Fitness zu tun. Vielleicht mag ich auch sagen, dass die Branchen, wie es die Baumschulen eben auch sind, gar nicht so leicht damit umgehen, dass sich nun viele Verwaltungen Großbaumbestellungen machen, denn Bäume wachsen nicht in einem Jahr. Man muss da auch Vorhaltung haben. Man muss auch mit einer qualifizierten Baumpflege auch die, ich sage auch ganz recht, normgerechten Bäume liefern können. Und da gibt es manchmal auch richtige Lieferstaus, weil die Baumarten gar nicht so leicht am Markt immer alle erhältlich sind.
Ich finde ja, dass sich auch das Erscheinungsbild von so einer Straße ändert, dann je nachdem, welchen Baum man dann gesetzt hat.
Ich freue mich sehr, wenn wir über die Ästhetik der Pflanzungen von Baumarten sprechen können, wie Bäume einen Straßenraum charaktervoll gestalten. Jeder kennt vielleicht die Duft der Lindenbäume am Ring, eine wundervolle Sache, und die Linde ist zum Glück auch klimafit und sollte wirklich gepflanzt werden, aber auch die Ahorne machen mit ihrer tollen Herbstfarbe großartige grüne Gewölbe.
Ich meine aber auch der Beruf des Landschaftsarchitekten, Architektin, die ja heute eine wichtige Rolle spielt, die Stadt klimafit zu machen und die Relevanz erkannt wurde.
Wir haben mit den aktuellen Planungsaufgaben sicherlich eine ganze Palette von Projektideen, wie man eben in der Stadt jetzt umgehen kann. Ich selber und mein Mann arbeiten an Projekten, wo wir meinen, dass es um alle Ebenen der Stadt geht. Die fünfte Fassade ist das Dach. Die Fassadenbegrünungen sind große Themen. Wir müssen für klimafitte Projekte sorgen, wo auch die Durchlüftung der Gebäude in sich Möglichkeiten bietet. Wir haben viele Projekte gemacht, wo wir mit Regenwasserzisternen das Regenwasser pflegen und auch verwenden. Und wenn wir alle diese Bausteine zusammenstellen, dann gilt es, die Stadt in ihrer vierten Dimension, nämlich in die Zukunft, in die Zeit zu bringen.
Also das heißt, es ist Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, dann natürlich
Schutz von Regenwasser, sogenannte Rain Gardens, aber auch die Straßengestaltung und natürlich auch die Frage der Energieversorgung. Ich könnte mir gut vorstellen, Visionen kann man haben, dass man in den Straßenräumen Regenwasserzisternen anlegt und die Oberflächen der Stadt einfach sammelt. Was das Regenwasser uns bietet, ist das Geschenk. Alle könnten damit besser profitieren, wenn es gepflegte Rain Gardens gibt. Dasselbe gilt aber auch für Geothermie, dass man in Straßen und Plätzen, genauso wie in Gärten und anderen Naturräumen, die Tiefenbohrungen in die Erde führt und hier ganz anders mit Energieversorgung unser Land versorgt als mit russischem Gas.
Aber es heißt ja auch für Ihre Profession eigentlich, dass alles komplexer ist, oder?
Natürlich.
Also erst kommt die Geothermie, dann kommt die Gartengestaltung und so. Also diese Abstimmung.
Es geht um Teamwork.
Wollen Sie noch abschließend irgendwas sagen, was Ihnen wichtig ist zur Stadt der Zukunft?
Unser Gespräch hat jetzt viele Themen angeschnitten. Für die Wünsche, für die Zukunft bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich die Weiterentwicklung auf der gestalteten Ebene sehe, dass ich den gestalteten Grünraum als einen wesentlichen Beitrag zur Stadtkultur empfinde und deswegen in meinem Arbeiten und im Arbeiten mit meinem Mann für Gartenkultur eintrete, und zwar jetzt.
Vielen Dank für das Schlusswort und vielen, vielen Dank für das Gespräch, Frau Aubeck. Das war die Landschaftsarchitektin Maria Aubeck. Vielen Dank für das Gespräch und fürs Zuhören. Ich habe heute mit Maria Aubeck gar nicht konkret über die Arbeit ihres Ateliers gesprochen. Deshalb ist es mir wichtig, auf ein Buch hinzuweisen, das im Herbst 2024, also in Kürze, erscheint. Und zwar eine Monographie mit den Arbeiten von Aubeck und Karasch. Dieses Buch wird Einblick geben in die vielfältigen Arbeiten dieses Ateliers. Das Buch heißt Partituren für offene Räume und erscheint bei Parkbooks. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann verteilt sie weiter und bewertet sie auf der Podcast-Plattform positiv. Das geht schnell und hilft. Ich freue mich auch über eure Rückmeldungen und Kommentare. Die nächste Folge kommt in 6 Wochen, Mitte Oktober. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal beim Morgenbau. Eure Anne Isop.